Ich hab gesagt, ich weine keine einzige Träne. Nee, nicht für euch. Vielleicht manchmal nachts, aber nur für mich.
Also alleine durfte das dann auch mal raus?
Musste mal ab und
musste
zu.
Raus.
Musste man mal, ja. Aber es ist nur normal. Aber das macht einen nur noch, dann ist es auch wieder gut und dann geht's wieder weiter.
Nicole ist auch in den schwersten Momenten ihrer Krebserkrankung immer ganz stark geblieben. Gestützt von ihrer Familie und von engen Freunden. Nicole hat den Krebs besiegt, ist voller Freude und Tatendrang und geht jetzt dann auch auf große Tour. Bei mir im Promi-Talk hat sie ganz offen erzählt, was die Krankheit mit ihr gemacht hat und warum sie auch in den ganz dunklen Momenten nie den Glauben verloren hat. Und natürlich schauen wir auch nochmal mit großer Freude zurück auf ihren Grand Prix-Triumph von 1982. Da gibt's nämlich ein paar Geschichten drumherum, die mich ziemlich überrascht haben. Ich wünsche viel Spaß mit Nicole.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Nicole ist bei mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist.
Auch, hallo.
Das ist die Frau, die seit, du musst mir helfen, seit über 30 Jahren keinen Zucker zu sich nimmt. Das hat mich sehr beschäftigt.
Eigentlich fast 40.
Fast so lang, wie du verheiratet bist. Kann das sein?
Seit 1985.
Und die Hochzeit
war? Esse ich keinen Zucker.
Die Hochzeit war 84?
Die war 84.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Nein. Nee, ich hatte nach der Geburt unserer ersten Tochter 18 Kilo zugenommen.
Okay.
Und hatte dann irgendwie Angst, dass das irgendwo hängen bleibt. Und
ja,
das kann man sich ja in diesem Beruf eigentlich weniger erlauben, weil die Kamera mogelt ja immer 3 Kilo drauf.
Ne? Auch noch.
Auch
ja,
noch.
Das ist wirklich gemein.
Und ich habe am Kinderfasching am Tisch gesessen und habe ein Kirschstreuselkuchen gegessen, weil das mein Lieblingskuchen schon seit Kindheit war. Und habe dann währenddem so eine Panikattacke gekriegt. So im Kopf, ne? So,
okay,
um Gottes Willen. Und habe dann die Gabel niedergelegt und habe zu den Anwesenden am Tisch gesagt, so Freunde, das war mein letztes Stück Kuchen.
Echt?
Und dann haben die gelacht.
Ja.
Das ist jetzt 38 Jahre her.
Also, das hat mich jetzt wirklich beschäftigt. Gerade wenn du Geburtstag hast oder deine Kinder Geburtstag hatten oder die Enkel jetzt natürlich.
Ja.
Die werden ja dein zuckerfreies Leben jetzt nicht gerade mit größter Begeisterung teilen.
Nee, ich backe auch Kuchen. Ich esse ihn nur nicht.
Du stehst da, die Küche duftet, der Kuchen lacht dich an und du sagst, okay, wir haben nichts mehr miteinander zu tun.
Nein, wir sind Feinde forever.
Feinde forever. Also das geht. Ein zuckerfreies Leben geht und ich glaube auch, du verzichtest auf Fett, soweit es geht. Wobei man da doch sagt, zum Beispiel das gesunde Olivenöl und so, sollte doch eigentlich dazugehören.
Das gehört ja zu den Gesunden.
Mhm.
Ja.
Ach, die
ja,
dann
ja,
schon.
Ja, die schon.
Fett ist jetzt irgendwie
also, so
Pommes,
Butter,
und
ja,
Fastfood-Fett.
So Frittierfett und so.
Okay.
Diese Sachen. Oder auch fettiges Fleisch.
Mhm.
Ne, das ist nicht so meins.
Okay. Also jetzt dachte ich, aber du machst wirklich überhaupt kein Fett. Das wäre ja wahrscheinlich dann nicht so.
Ein gewisser Geschmacksträger musst du ja haben.
Mhm.
Ne? Also wenn du schon, also die Spitzenköche verwenden ja immer Butter. Also
ja,
tonnenweise, ja.
Ja, wirklich. Ja.
Weil es halt ein Geschmacksträger ist.
Mhm.
Aber ich mag keine Butter. Und als Ersatz gibt es halt die gesunden Omega-3-Öle und so. Und ich habe auch Töpfe, mit denen man auch fettfrei kochen kann.
Ja. Heißt aber, wenn man mit Nicole essen geht, ins Restaurant, dann bestellst du den Salat, wenn alle anderen vor den Schweinelämpchen sitzen und den Schweinshaxen
genau,
sitzen.
Genau, ich bin die Salattante.
Mhm.
Mit maximal Gambas drauf, gegrillt und oder Putenbruststreifen und also Fitnesssalat, so das ist so meine Welt.
Ja, gut, das ist dann wieder das gesunde Eiweiß und das gesunde Fett. Was diese Geschichte aussagt, ist natürlich, dass du ein unheimlich disziplinierter Mensch sein musst und das, glaube ich, sich auch durch dein Leben zieht. Würdest du sagen, du bist sehr diszipliniert?
Ja, ich glaube schon. Also in diesem Beruf muss man auch irgendwo diszipliniert sein, zielstrebig und wenn ich irgendwas anpacke, dann, ich bin Perfektionist, das muss auch wirklich dann funktionieren. Da denke ich bis ins kleinste Detail, bei Auftritten, Bühnengarderobe, Fernsehauftritten, Choreografie ist übertrieben, ich bin ja keine Tänzerin, aber es gibt so Kleinigkeiten, die müssen halt eben auch stimmen und das kann schon von Vorteil sein.
Jetzt sagst du, in diesem Beruf, ihr seid, ob ihr jetzt Schlagerstars seid oder Popstars, ihr seid Künstler, ihr dürft doch eigentlich auch mal über die Stränge schlagen, gehört ja vielleicht bei manchen sogar so ein bisschen zum Image dazu,
zum Image, ja.
Dass man sagt, so, ich mache jetzt aber mal hier die Mega-Party und weiß am nächsten Morgen,
Fernseher aus dem Fenster.
Genau, schmeißen Fernseher, ja. Und weiß am nächsten Morgen vielleicht gar nicht mehr, was alles so abging. Das war also nie deins.
Nein, also man muss ja nicht unbedingt, also jemand, der auffallen will, der hat vielleicht auch nicht so wirklich was drauf. Ja. Nee, das muss auch anders funktionieren. Es muss auch ohne Skandälchen gehen, mit eigener Leistung und qualitativ hochwertigen Produkten, die man halt eben auch auf den Markt bringt und auch dann auf der Bühne verkörpert. Das muss auch ohne diese ganzen EKG gehen. Ja. Mhm.
Weil du jetzt sagst, Leistung bringen. Mhm. Damals, als die große Hitparadenzeit war, in der Hitparade wurde immer live gesungen.
Ja.
Da hat Dieter Thomas Heck schwer drauf geachtet. Da gab es nur live. Und wer es nicht konnte, der ist abgeschmiert. Zu Recht damals,
ja,
oder?
Zu Recht, natürlich. Ja, ich meine, es kann ja nicht irgendwie jeder kommen und sagen, ich bin jetzt der Superstar und dann beginnt die Musik, dann beginnt der Text und dann kommen nur falsche Töne. Das lässt sich nicht vereinbaren, nicht wirklich.
Mhm. Nickelchen hat dich Dieter Thomas Heck genannt, oder? War er der Einzige, der das durfte? Alle anderen haben einen ein paar auf die Finger bekommen, oder?
Er war tatsächlich der Einzige, der mich so genannt hat. Ja. Diese Verniedlichung, er hat immer schon eine Affinität zum Saarland gehabt. Der hat doch im Saarland gewohnt. Er hat doch beim Saarlandischen Rundfunk moderiert.
Ja.
Und irgendwie war ich ein Stück Heimat auch für ihn. Obwohl er ja gar nicht im Saarland geboren ist und dann nur halt eben da hingezogen ist. Ja. Frankenholz, glaube ich, war das. Und ja, wir waren immer auf einer Wellenlänge und das hat man auch gespürt, das hat man auch in seinen Anmoderationen gemerkt, dass er sehr, sehr liebevoll immer über mich gesprochen hat, auch in jedem Interview. Und er hat immer gesagt, Nickelchen, ein bisschen Frieden, das wird eine ewig klingende Visitenkarte von dir bleiben. Er hatte irgendwo recht.
Oh, er hatte absolut recht. Und du warst damals ja auch Rekordsiegerin in der Hitparade. Aber dein erster Auftritt war natürlich mit Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Und da hat er, glaube ich, auch gesagt, Nickelchen muss man sich merken. Also Nicole muss man sich merken.
Diesen Namen muss man sich merken. Ja, 17 Mal war das. 17 Siege. Und aber natürlich mehr Auftritte, weil du musstest ja dann immer, wenn du gewonnen hast, nochmal zweimal kommen. Es sei denn, du hast dann beim zweiten Mal nicht mehr gewonnen. Mhm. Aber wenn du dann dreimal nacheinander gewonnen hast, dann warst du halt dreimal mit dem gleichen Siegerlied.
Mhm. Also Dieter Thomas Heck hatte ja einen wahnsinnigen Riecher auch für Talente und hat damals wahrscheinlich gleich was in dir gesehen, was sich ja nachher dann voll entfaltet hat, 1982 mit, du hast ja schon gesagt, mit ein bisschen Frieden. Mhm. Jetzt haben wir bis vor kurzem gedacht, das war dein größter Sieg, den du in deinem Leben errungen hast, den Grand Prix damals zu gewinnen. Mittlerweile wissen wir, du hast noch einen viel größeren Sieg gefeiert und gemeistert, weil du Brustkrebs besiegt hast. Mhm. Hat uns damals alle wirklich total
geschockt,
als du das gesagt hast, dass du die Diagnose bekommen hast, Ende 2020. Mhm. Und du bist aber erst wieder an die Öffentlichkeit, als du sagen konntest, ich habe es geschafft. Mhm. Damals hast du auf unheimlich viel Solidarität bauen können. Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen, dass du gesagt hast, in deinem Heimatdorf haben es viele gewusst und keiner hat was gesagt. Keiner hat was durchgesteckt. Keiner ist an die Presse gegangen, um vielleicht noch 2,50 Mark damit zu verdienen.
So ist es, ja. Einen größeren Liebesbeweis gibt es nicht. Mhm. Also wenn 800 Einwohner schweigen und das über ein Jahr lang, das grenzt an ein Wunder. Also ich habe mit jedem Tag immer gedacht, jetzt muss aber irgendwann muss ja mal was rauskommen. Mhm. Nein, auch meine engsten Freunde, denen ich das Versprechen abverlangt habe, haben geschwiegen und das war unglaublich. Ich wollte auch kein Mitleid. Also was hätte es denn gebracht, dass Menschen sich unnötig aufregen und sagen, um Gottes Willen und vielleicht auch noch sich Sorgen machen und so. So war das doch viel besser. Weil ich wäre auch nie an die Öffentlichkeit gegangen. Ich wäre fast durchgekommen, wenn nicht doch irgendwann eine ganz große deutsche Tageszeitung mir auf die Schliche gekommen. Wie, durch was, auch durch wen, auch immer, da schweigt man sich ja aus. Mhm. Aber als ich wusste, die kommen jetzt irgendwann mit der Nachricht, habe ich dann meinen schon ein halbes Jahr vorher verfassten persönlichen Brief.
Genau, hast du dann gepostet.
Habe ich dann gepostet und war somit 10 Minuten eher.
10 Minuten.
Ja, aber es war dann meine Entscheidung, damit nicht dummes Zeug erzählt wird, weil wenn der Brief von mir persönlich kommt, dann wissen die Leute, das ist die Wahrheit.
Ja, du hast es dann in der Hand und kannst es ein bisschen steuern. Mhm. Wie geht's dir denn jetzt?
Mir geht's gut, ja. Ich habe die tollste Nachricht vor wenigen Wochen erhalten. Ich bin vollkommen gesund.
Wahnsinn, das freut uns unheimlich. Wirklich.
Ja. Es ist schon.
Weil man ja wahrscheinlich trotzdem immer zumindest eine gewisse Zeit lang in der Angst lebt, dass das was zurückkommt, oder?
Ja, die begleitet dich ständig. Mhm. Also die wird auch nie ganz verschwinden. Die wird dich bis an dein Lebensende begleiten. Aber damit muss man lernen, umzugehen. Man darf sich nicht verrückt machen, nicht krank machen. Ich sage immer, kranke Seele, kranker Körper, das darf man nicht zulassen. Mhm. Und alle 3 Monate wird gecheckt. Ich sollte alles halbe Jahr, aber nein, diese Zeit nehme ich mir. Ja. Weil in diesem Fall ist manchmal die Zeit dein größter Feind. Manchmal ist es dein bester Freund, aber in diesem Fall ist die Zeit dein schlimmster Feind.
Mhm. Ich weiß ja, dass du einen Draht hast zu Kräften zwischen Himmel und Erde, die man nicht anfassen kann, ja, oder fotografieren, mhm, oder mit Logik erklären und mit Wissenschaft einfangen. Kann man sagen, du bist ein spiritueller Mensch?
Ja. Ja.
Hast du dann diese Krankheit den Kräften da oben oder um uns rum übel genommen und hast gesagt, ey, was ist los? Ihr lasst mich hier im Stich. Oder bist du gleich einen Schritt weitergegangen und hast gesagt, gut, dass es euch gibt, ihr helft mir, dass ich es schaffe?
Letzteres. Also ich habe in meinem Leben so viel Glück gehabt. Also ich durfte 56 Jahre alt werden ohne irgendwelche Krankheiten und irgendwelche ganz schlimme Sachen, sondern hatte wahnsinnig viel Glück in meinem Beruf, in meinem Privatleben, gesundheitlich. Und es war fast schon zu schön. Ich dachte, es irgendwie, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt total unbeschadet durch dieses Leben gehe und nur von der Sonne verwöhnt werde. Und dann kam es auch so. Und da dachte ich, okay, jetzt bist du gefordert. Jetzt musst du ein bisschen was zurückgeben dem lieben Gott und Gas geben und kämpfen.
Wie schnell kam dieser Reflex? Ich meine, jeder darf sich doch eine Zeit gönnen, auch des Verzweifeltseins, des Haderns und dann natürlich wieder nach vorne gehen. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis du da den Kampfgeist wiedergefunden hast?
Das ging sofort. Also ich bin nicht der Typ, der lamoyant sich irgendwo in der Ecke hockt, sondern für mich war klar, wo die Reise hingeht. Mhm. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. In der Mitte ist nichts. Mhm. Und aufgeben war keine Option. Also Augen zu und durch. Ja. Skorpion ist ein Kämpfer, der weicht erstmal, wenn er bedroht wird, 2 Schritte zurück. Aber nicht aus Angst, der nimmt Anlauf für den Gegenstoß.
Ja, schön.
Ja, und so bin ich mit diesem Gedanken, so bin ich jeden Tag aufgewacht und nur positiv, positiv, positiv.
War es denn dann sogar so, dass du vielleicht Menschen in deinem Umfeld trösten musstest, die vielleicht nicht gleich so positiv das sehen konnten oder so offensiv angehen? Ist ja manchmal so, dass dann sogar der krank wird, dann die mitzieht,
ja,
die erstmal im Umfeld.
Ja, das wollte ich nicht. Es ist doch schlimm genug.
Ja.
Muss man doch nicht noch Familie und Freunde auch damit belasten. Die vergisst man ja meistens. Mhm. Man sieht immer nur die betroffene Person. Aber wie geht es denn den Geschwistern? Ne? Und dem engeren Umfeld? Was denken die? Da fragt keiner danach im ersten Moment. Aber das war nie ein Thema. Ich habe gesagt, ich weine keine einzige Träne. Nee, nicht vor euch. Vielleicht manchmal nachts, aber nur für mich.
Also alleine durfte das dann auch mal raus?
Musste man ab und
musste
zu.
Raus.
Musste man mal, ja. Aber es ist nur normal. Aber das macht einen nur noch, dann ist es auch wieder gut und dann geht's wieder weiter.
Aha. Weil wir gesagt haben schon, spiritueller Mensch, gläubig. Es war ja so, dass du Ende 2020, glaube ich, nach Kapstadt fliegen wolltest.
Ja.
Und irgendwie war da der Wurm drin.
Richtig.
Erst hat das nicht geklappt und dann das nicht und dann die Hotelbuchung und hier nochmal. War das so ein, also interpretierst du es als Zeichen, dass dich da jemand hier halten wollte, damit du dann endlich mal Zeit hast, deine Arzttermine wahrzunehmen?
So war's. Ja. Wir fliegen ja jedes Jahr nach Kapstadt und in diesem Jahr war es halt so, durch Corona wurden Flüge storniert, wir wären nicht bis Kapstadt gekommen, wir hätten in Johannesburg bleiben müssen, dann Tage später. Es war nur alles gegen meine Reisebuchung. Es war alles nur blöd. Und irgendwann hatte ich so die Nase voll und habe gesagt, so, irgendeine höhere Macht will verhindern, dass wir fliegen. Und ich sage, komm, lass uns das verschieben auf nächstes Jahr. Ich habe jetzt keine Lust mehr und ist mir jetzt alles zu blöd. Und wir verschieben es. Und dann haben wir alles nachgeholt, was wir immer so vor uns hergeschoben haben, unter anderem auch Arzttermine. Und dann habe ich gedacht, okay, das war vielleicht doch ein Zeichen von oben.
Ja. Ja. Sowas gab es, glaube ich, schon mal in deinem Leben, oder?
Mehrere Male.
Flüge nicht wahrgenommen oder dem Tsunami, glaube ich, sogar entgangen, weil auch eine Reise nicht geklappt hat. Hilf mir, wie ging das?
Wir wollten auch wieder nach Kapstadt oder dahin, wo es im Winter, wenn wir Winter haben, wo es warm ist, also wo dort Sommer ist. Und da kamen nur zwei Reiseziele für uns in Frage, entweder Thailand oder halt eben Südafrika. Und meine Schwägerin und der Mann von ihr, die wollten auch mit uns fliegen, weil die gesagt haben, du schwärmst immer so von Südafrika, nehmt ihr uns mit? Und dann habe ich gesagt, wir hatten zwei Prospekte, wir hatten Thailand und ich habe noch Prospekte für, ich kenne mich ja aus, aber für die Schwägerin hatten, damit die mal ein bisschen sich reinlesen konnten. Und final war halt eben die Entscheidung gefallen, also Thailand können wir immer noch machen, wir machen jetzt, ich sag jetzt, wir machen Südafrika. Einstimmig angenommen, wunderbar. Und dann sind wir nach Südafrika geflogen und wurden dann dort am zweiten Weihnachtstag angerufen, ob wir den Fernseher eingeschaltet haben. Und ich habe gesagt, nein, wir sind am Pool, wir haben keinen Fernseher jetzt eingeschaltet, solltet ihr aber. Und dann sind wir zu viert, sind wir da ins Haus rein und haben das eingeschaltet und da war 5 Minuten Schweigen. Und wir haben uns nur angeguckt. Und haben die Bilder gesehen und haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Und dann habe ich gesagt, da wären wir gewesen. Wahnsinn. Irre, genau da. Mhm. Wir wären nicht dritte, vierte Reihe. Wir wären ganz vorne gewesen. Und wir wären auch nicht um 8 Uhr schon auf den Beinen gewesen.
Also die höheren Kräfte haben ein Auge auf dich offensichtlich.
Ja, Gott sei Dank.
Und du hast gesagt, die Dankbarkeit überwiegt, auch jetzt bei dieser Geschichte. Und nicht, dass man sagt, was ist denn jetzt los? Warum gerade ich? Wobei dieses Warum gerade ich, das kommt wahrscheinlich automatisch.
Natürlich.
Ja.
Ja, man glaubt es einfach nicht. Also es passiert nur anderen. Das passt nicht zu mir. Das geht gar nicht. Und deshalb habe ich gesagt, nee, das so, Das geht nicht. So werde ich hier nicht abdanken.
Ist ja erstaunlich, man hört ja immer diese Zahlen, ich weiß nicht genau, aber ich glaube 57.000
Frauen
im Jahr erkranken an Brustkrebs. Das ist ein
Fußballstadion
schönes, großes
voll.
Fußballstadion voll.
Genau, und ich bin eine von ihnen. Ja. Wer fragt nach den 56.999? Die machen das Gleiche mit. Ich bin ja keine Ausnahme. Und es werden leider Gottes immer mehr.
Ja. Und jetzt bist du zurück und du singst das auch so richtig schön raus mit deinem Titel Ich bin zurück.
Ich bin zurück, ja.
So heißt das Album, so heißt auch die Tour.
Mhm.
Und ich kenne dich schon ein bisschen und ich weiß, dass du ein sehr emotionaler Mensch bist. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Du stehst da auf der Bühne dann und da kommt diese Liebe und diese Freude auch des Publikums dann zu dir hoch, die auch so froh sind, dass es dir so gut geht. Wie groß ist die Gefahr, dass du da sagst, so, ich gehe jetzt erst nochmal in die Garderobe und verdrücke ein paar Tränchen und dann komme ich wieder raus? Das muss ja unfassbar emotional sein.
Ja, ich habe auch schon gesagt, das wird wohl die emotionalste Tournee meines Lebens werden. Eben mit diesem Hintergrundwissen, die Leute kommen zum Konzert nach vielen, vielen Jahren. Ich bin wieder da. Also ich war ja vier Jahre weg und darf jetzt wieder auf Tournee gehen. Und auch mit diesem Hintergrund und mit dem Titel Ich bin zurück und das, was ja in dem Titel zu hören ist, das ist ja genau das, was mich da beschäftigt hat während der Krankheit. Und ich weiß jetzt schon, das ist 7:05, da wechselt sich Panik mit Fluchtgedanken ab. Aber auch eine gewisse Vorfreude, weil ich weiß, was passieren wird. Sie werden mich rausklatschen, sie werden stehen. Und der eine oder andere wird auch ein Tränchen verdrücken und ich kann nicht garantieren, ob ich da wirklich so standhaft bin, dass die Stimme hält. Also man ist ja auch nur ein Mensch, ne? Und wenn man dann diese Welle der Begeisterung oder der Liebe, die einem da entgegengebracht wird, wenn man das so spürt, das ist ja Gänsehaut unterm Pulli hier, guck mal,
ja, ist unglaublich. Ist tatsächlich so, ja.
Und aber egal, wir spielen live und wenn ich kann einsetzen, wann ich will.
Ja.
Und wenn ich merke, ich habe ein Problem, dann spielen wir halt 3 Takte mehr und dann setze ich ein. Das ist der Vorteil, wenn man live spielt.
Ja, deine Band weiß ja auch, wann sie vielleicht nochmal ein paar Kurven drehen muss.
Oh ja.
Bis du dann
wieder. Wir haben die Champions League am Start.
Ja.
Sehr, sehr gute Musiker. Weltklasse. Und wir haben eine neue Lichttechnik, wir haben neue Tontechnik. Wir haben keine neue Nicole, aber eine andere, die noch froher und glücklicher und noch emotionaler ist als vorher und voller Begeisterung und voller Tatenkraft.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, dass du sagst, keine neue Nicole, aber eine andere. Was hat sich denn noch verändert in deiner Wahrnehmung oder in deinem Blick auf
was
die Welt?
Was wichtig ist und was nicht wichtig ist.
Und was konntest du jetzt getrost über Bord werfen und sagen, habe ich mich viel zu lange damit befasst, ist nicht wichtig, kann weg.
Es anderen immer recht zu machen. Und manchmal zu sagen, okay, ich muss das jetzt machen, weil sonst. Nein, wenn ich es nicht will, mache ich es nicht. Und das habe ich mir jetzt wirklich so in mein Herz reingeschrieben. Ich sag ja auch in dem Lied, ich habe längst genug von Glitzer und von Heuchelei. Es gibt viele, viele, zu viele Menschen in dieser Branche, die wirklich nicht das verdienen, was sie verdienen. Mhm. Die Blender sind und die einfach mit nicht können brillieren und es fällt keinem auf. Das ist etwas, womit ich gar nicht gut klarkomme.
Ja, aber hast du mit denen Berührungspunkte? Die konntest du doch vorher wahrscheinlich auch schon
ja,
beiseite
schieben. Ja, ich sag immer, okay, manchmal sagt man auch besser gar nichts.
Ja.
Dann geht man vielem aus dem Weg. Aber wenn ich jetzt mittlerweile der Überzeugung bin, ich sollte vielleicht doch was sagen. Vielleicht wäre das gar nicht mal so verkehrt für denjenigen, mhm. der sich vielleicht ein paar Gedanken mal macht. Und wie gesagt, da habe ich jetzt überhaupt keine Hemmung mehr, gar nichts.
Also mehr auf dich schauen, heißt das, du hast dich früher zu sehr auch um andere gekümmert.
Ja.
Warum? Um zu gefallen?
Ja, weil ich ein guter Mensch bin.
Weil du ein guter Mensch bist.
Ja, weil ich merke, wenn ich Gutes tue, kommt es zu mir zurück.
Ja.
Und
das bleibt ja aber auch so, weil ja. Man sollte ja weiterhin Gutes tun.
Ja, und man fühlt sich doch auch besser. Also wenn ich jemandem eine Freude bereite und ja. ich sehe, dass er sich wahnsinnig freut, dann geht es mir auch gut, dann freue ich mich auch. Und das mhm. tut doch der Seele gut. Und das ist gesunde Seele, gesunder Körper. Ne? Aber ja. dann fragt man sich, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, dass es mich jetzt so erwischt hat?
Mhm.
Aber darauf gibt es keine Antwort.
Ja.
Es gibt keine Antwort.
Aber weil du gesagt hast, du möchtest weniger jetzt an andere denken, aber dieses anderen was Gutes tun, das steckt ja in dir drin.
Ja,
also das wirst du
auch.
Ja nicht.
Aber du kannst ja auch mal mehr Zeit für dich nehmen und auch mal sagen, nee, ich mach das jetzt. Ich reise mehr. Ich schaue gerne jetzt, dass ich mal einfach spontan mal 3-4 Tage mich ausklinke mit mhm. meinem Mann. Und nicht überlegen, was hast du jetzt da noch? Kannst du und hast du da noch? Nee, wir machen es einfach. Und wir gönnen uns viel mehr wie vorher. Wir leben viel bewusster. Ja. Und das ist schön.
Dein Mann ist deine Jugendliebe.
Mhm.
Und ihr habt jetzt auch das durchgestanden, diese schwierige Zeit. Also ihr habt alle Erfolge zusammen durchgestanden oder genossen.
Mhm.
Vielleicht ist auch Erfolg manchmal schwierig. Kann ja auch sein, dass das nicht immer nur einfach ist. Und jetzt auch diese gesundheitliche Krise. Seid ihr jetzt noch enger
ja.
miteinander?
Ja. Auf jeden Fall. Also du musst einen Partner haben, der dich trägt, ne? Der auch das akzeptiert, dass du dich veränderst. Das ist nicht so einfach, weil wenn du das geschafft hast, die Leute erwarten, dass du wieder in die alten Muster zurückfällst.
Mhm.
Und wenn die plötzlich merken, wieso jetzt? Das war doch früher auch immer so. Wieso ist das jetzt nicht mehr so? Das ist für die gar nicht so einfach.
Gab es da jetzt schon so ein paar aus der Branche, die sagen, ach, die Nicole hat sich aber verändert. Puh, die macht gar nicht mehr so mit wie früher.
Nee, in der Branche, nein, ich bin nach wie vor, wenn ich auf die Bühne gehe, sehr professionell und
ja.
Nee, also da nicht. Das ist eher im privaten Bereich.
Mhm. Schön.
Ja.
Ich denk nur drüber nach. Mich hat ein Satz von dir sehr beschäftigt. Den hast du jetzt aber tatsächlich 1982 an diesem magischen 24. April gesagt, und zwar zu Ralf Siegel.
Mhm.
Du hast zu ihm gesagt, kurz vor dem Auftritt, ich habe Angst, dass ich gewinne. Was hast du da gespürt in dem Moment, dass sich dein Leben extrem ändert? War das vielleicht so, wie Boris Becker vielleicht beim Matchball in Wimbledon kurz gedacht hat, wenn ich den jetzt reinhaue, den Aufschlag, dann verändert sich mein ganzes Leben? Also merkt man da einfach, da ist so eine Spannung, so
ja.
eine Kraft.
Ja. Ja.
Kann ich die überhaupt packen?
Du spürst das im Körper mit jeder Faser. Das lag ja in der Luft. Also die Engländer wetten ja sehr gern.
Mhm.
Und nach unserer ersten Probe sind die Wetten nach oben geschossen. Ne? Und die Putzfrau, die hat aufgehört zu putzen, als wir geprobt haben, hat gelauscht und zugehört und waren ganz verklärt. Und dann war das Lied rum und haben die wieder weiter geputzt. Und da habe ich gesagt, okay, das ist das Volk und das ist so ein Zeichen, dass das funktionieren wird. Das wird am Samstag, das kann funktionieren. Gut, du weißt nie, was an dem Abend passiert. Es kann eine technische Panne geben, du kannst dich versingen oder hast einen Frosch. Irgendwas kann ja immer passieren. Ne? Aber unter normalen Voraussetzungen ging dieses Gefühl schwoll so an. Ne? Und das wurde, je näher dieser Samstag kam, immer stärker. Und das kam zur inneren Explosion wirklich auf dem Weg zur Bühne,
ja,
wo ich gedacht habe, jetzt hättest du noch die Möglichkeit.
Abbiegen.
Hier ist der Notausgang, hier, ja, geht's raus. Ja. Und ich, da gingen so viele Gedanken bei mir durch den Kopf. Und willst du das eigentlich? Weil wenn, dann bist du nur noch unterwegs. Dann wird's schwierig mit deinem Freund zu Hause, dann wird's schwierig mit der Schule, mit deinen Freunden. Dann will jeder ein Stück von dir haben. Und vielleicht packst du das auch gar nicht im Kopf oder körperlich. Und das waren so Dinge, da war ich so in mich gekehrt. Ja.
Aber du warst damals 17.
Ja.
Denkt man da wirklich schon so breitwandig?
Ja, ich wusste, wenn das funktioniert, dann ist hier Europa, liegt dir zu Füßen und du wirst nur rumgereicht. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, du bist jetzt nicht diesen langen Weg gegangen. Dein Traum, dein steht kurz vor der Erfüllung. Das war ein Kindheitstraum, Deutschland bei der Eurovision zu vertreten. Und dieses Lied war Magic, das war Magie. Ich wusste das. Das wird nicht wiederkommen. Das ist eine einmalige Gelegenheit und die wirst du auch jetzt nicht versauen, sondern du wirst jetzt hier, er fragte mich, ne, was los? Ich, ja, habe Angst zu gewinnen. Sag, da freut man sich doch, wie typisch Ralf Siegel, da freut man sich doch. Ja. Sag ich, ja, aber was für auf mich zukommt, dachte, ja, ich, das ist, da denkt jetzt keiner dran, ne? Weil ich bin ja diejenige, die reisen muss, auf die Bühne muss. Ich bin diejenige, die nicht 6 Wochen in die Schule geht und die Aufgaben im Flieger macht. Und ich wollte ja mein Abitur machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann die letzten Meter immer aufrechter gegangen und hab dann gedacht, du wirst jetzt diese 3 Minuten dein Bestes geben und du wirst die Bühne rocken. Und das war die letzte Intention, und dann weiß ich nichts mehr. Dann bin ich auf die Bühne, dann setze ich mich auf den Hocker und dann hat man mir die Schuhe angezogen, weil mit denen konnte man nicht laufen. Ich habe mir erst oben...
Du bist barfuß, ja, zu deinem Hocker,
ja,
gelaufen, ne?
Ja, ja. Ja, Alex Haupel war mein Betreuer.
Ich wollte gerade sagen, du hattest einen Schuh beauftragt.
Ja, ja, ich hatte 3 Dinge, musste der auch drauf aufpassen. Das war die Gitarre, das war das Plektrum und die Schuhe. Und die Schuhe hat man mir erst oben auf der Bühne angezogen, weil, wie gesagt, das waren Sitzschuhe. Die sahen toll aus, die Lettos wunderbar, mit so einem dünnen Absätzchen. Ja. Man konnte nicht drin laufen, also ich nicht. Und dann ging's schon die Musik los und dann war ich in einer anderen Welt. Und dann war ich fertig und dann dachte ich, yeah, so, super.
Und wir alle am Fern, da waren 600 Millionen Menschen,
oh ja,
haben das angeschaut und alle haben wirklich gemerkt, dass da gerade was Magisches passiert ist. Mhm. Du auch, als du wieder aus deiner Trance, wenn man das so, ja, nennen darf, zurückkam, da hast du gewusst, jetzt läuft's.
Jetzt bin ich nur abhängig von dem Votum. Ich habe meins, ja, gegeben und der Rest musste man halt eben im Green Room abwarten aufs Voting.
Was macht man da, während man wartet?
Warten.
Ja, manchmal, genau, ja, manchmal kann man nur warten.
Die ganzen Delegationen sitzen ja da, wir saßen ja so ein bisschen so wie auf so einer Treppe versetzt,
ja,
und schauten da vorne auf diesen großen Monitor da und dann ging das Auszählen los und ich glaube es war kurz vor 11, da stand es dann fest, dass wir nicht mehr einzuholen sind.
Das waren gar, wie viele Punkte, 60 Punkte Vorsprung oder sowas? Das war ja unglaublich.
61. Also wir hatten 161 und der zweitplatzierte Avi Toledano aus Israel hatte 100.
Ja. Und Finnland 0 oder so.
Ja,
oder
ja, genau. Das war einer im roten Lederanzug, ja, der Finne, und der sagte... Der sang immer Pommi und klopfte sich immer mit der Faust 2-mal auf den Kopf.
Da war die Welt noch nicht bereit dafür.
Nee.
Ja, wäre heute vielleicht der...
Ja, möglicherweise.
Der Hit, ja, ja, weil den ESC versteht ja keiner mehr, wenn man mal ehrlich ist. Und du hast gerade schon gesagt, danach begann eine Zeit, Hausaufgaben im Privatflieger.
Ja.
Da kriegt man über Telex, da gab es noch kein Fax. Ne? Ich wollte gerade Fax sagen, aber es gab es da ja noch gar nicht. Kriegt man dann die Hausaufgaben geschickt und dann ist eben das, was ich mich frage. Wie gesagt, es gibt ja manchmal so magische Momente. Boris Becker tatsächlich in Wimbledon. Ja. Oder so ein Mario Götze schießt 2014 Deutschland zum Weltmeister. Und dann sagt jeder, jetzt ist er besser als Messi und dann muss er da abliefern. Und dann sitzt man erstmal da und merkt, was da alles dranhängt.
Ja.
Wie schafft man es da, Nicole zu bleiben?
Also ich mache seit meinem 4. Lebensjahr Musik und habe auf den verschiedensten Bühnen gestanden, also wirklich vom auf der Toilette umziehen und also das volle Programm. Und ich bin da nicht ins kalte Wasser geschmissen worden. Also ich hatte auch mein erstes Lied, hieß Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Das ist ja eine Lebensweisheit, eine Warnung, sich nie zu wichtig zu nehmen und immer oder nie die Bodenhaftung zu verlieren. Mir sollte es nie so gehen wie diesem alten Mann, der viel zu hoch geflogen ist, die Nase viel zu hoch getragen hat und am Schluss gezwungen war, sich mit einem Vogel zu unterhalten, ja, auf der Parkbank, weil er keine Freunde mehr hatte. Und das habe ich mir sowas von eingebläut und eingeprägt. Du wirst dich nicht verbiegen lassen. Du wirst dich auch nicht menschlich verändern. Dein Herz bleibt da am rechten Fleck. Und da habe ich immer drauf geachtet. Und ich denke mal, das ist mir über 40 Jahre lang gelungen.
Ja, ich glaube das auch. Und finde es aber, man kann sich ja vieles selbst sagen. Es aber umzusetzen ist gar nicht so einfach. Da können wir gleich weiterreden. Aber ich hatte vor kurzem Michael Holm hier.
Ach.
Einen der ganz großen Stars.
Ja, auch viele Geschichten
derzeit.
Kann.
Unheimlich viele Geschichten. Wir hätten hier stundenlang miteinander sprechen können. Aber er wollte auch unbedingt dir einen Gruß hier lassen, als ich ihm gesagt habe, dass du mein Gast sein wirst. Und das können wir uns gerne mal zusammen anhören, bitte.
Hallo, liebe Nicole. Ich sitze hier mit Jörg Assenheimer zusammen und wir haben ein wunderbares Gespräch gehabt. Das war großartig. Und ich weiß, du wirst dich hier so wahnsinnig wohlfühlen. Und da möchte ich nochmal zurückgehen auf diesen wunderbaren Abend, den wir gemeinsam hatten mit 50 Jahre Hitparade, wo du dein Festivaltitel ein bisschen Frieden gesungen hast und da war ich unheimlich, ganz ehrlich, unheimlich berührt und beeindruckt, mit welcher Frische und welcher Hingabe und welcher Begeisterung, so als ob es das erste Mal gewesen wäre, diesen traumhaften Titel gesungen hast, deinen ganz wunderbaren, größten Hit und ja, so mit dieser Einstellung musst du hierher kommen, an diesem Tisch sitzen und mit dem Jörg zusammen sprechen, weil genau dieses Gefühl wirst du ihm vermitteln und er wird es dir zurückvermitteln. Hier hast du Spaß. Alles Liebe, Umarmung, grüß deinen Mann. Servus, Pirti, dein Michael.
Ja, ich hoffe, du
vielen
hast Spaß.
Dank, vielen
und,
Dank.
Und die Einstellung stimmt natürlich. Und ich finde, Michael hat was Interessantes gesagt, dass du tatsächlich ein bisschen Frieden immer noch mit einer unglaublichen Leidenschaft und er hat gesagt, Frische singen kannst und auf die Bühne bringst. Und manchmal kommen dir da auch wirklich die Tränen. Und ich nehme dir natürlich ab, dass das nicht irgendwie zum Showteil gehört, so nach dem Motto, jetzt aber mal weinen. Der Titel ist für dich immer noch was ganz Inniges.
Ja, er ist aktueller denn je. Der wird aus seiner Aktualität nicht verlieren. Es wird immer Kriege geben und im Moment schauen wir rüber zur Ukraine, nach Russland. Was da abgeht, ich habe ein Déjà-vu. Ich saß damals auf der Bühne in Harrogate. Es war die Zeit der Aufrüstung des Kalten Krieges und in dieser Woche oder die Woche davor brach der Falklandkrieg aus. Das kann man nicht wissen, wenn man ein halbes Jahr vorher so ein Lied aufnimmt. Und um jetzt wieder dazustehen und zu sagen, Leute, wir haben aus den Fehlern nichts gelernt. Und ich stelle die Frage, ein Wort, warum? Warum? Ich verstehe nicht, warum man Krieg führen muss, für ein Stück Land, das getränkt ist mit Blut unschuldiger Menschen. Da setzt mein Menschenverstand aus. Und deshalb habe ich auch ein bisschen Frieden nochmal neu aufgenommen in der deutsch-russischen Version.
Ja.
Weil ich gedacht habe, du musst jetzt wieder ein Zeichen setzen. Ich habe damals ein bisschen Frieden auch bei der Wiederholung in 4 Sprachen gesungen. Würde ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen, war irgend so eine Idee von mir. Während dem Singen ist mir das eingefallen.
Darf ich da kurz einhaken? War das wirklich so, dass du das spontan entschieden hast?
Ja.
Zauberst da in dieser Extremsituation, wird sie hier holländisch raus?
Ich hatte ja dieses Lied schon vorher in mehreren Sprachen im Studio aufgenommen.
Okay, ja.
Ich hatte das auf Holländisch aufgenommen, auf Englisch, auf Französisch, auf Norwegisch, auf Spanisch. Und egal, wie es ausgegangen wäre, ja, wir hätten dieses Lied sowieso in ganz Europa, in dem jeweiligen Land, mhm, in der Muttersprache veröffentlicht. Und ich dachte, mein Gott, gewonnen, jetzt kann ja,
das kann nicht mehr passieren.
Ja. Und dann ist mir das, und wenn du dir das Video anschaust, du siehst im Hintergrund, der Chor ist irritiert.
Ja.
Die Jungs, also meine Jungs, der Bassist, der Gitarrist, die singen ja den Chor noch. Mhm. Und die singen Deutsch. Und die guckten sich so an. Und da, ja, sing weiter auf Deutsch, gell? Und Ralf Siegel im Hintergrund, der reißt die Augen auf und guckt so unter sich und macht nur so. Also dieses Lula. Auf jeden Fall, ja, das war so eine spontane Eingebung. Mhm. Und jetzt dachte ich, okay, warum nicht in noch einer achten Sprache?
Ja.
Die Leute, die geschundenen Segeln, die kommen hierher, verstehen die Sprache nicht, sie fühlen sich alleingelassen. Und wollen ja, fliehen ja nur vor Tod und Krieg und Trauer. Und da dachte ich mir, es wäre doch vielleicht eine schöne Geste, wenn sie im Radio ein Lied hören mit diesem Inhalt, mhm, wo sie sich verstanden fühlen von jemandem, wie mir zum Beispiel, und der plötzlich auch ihre Sprache spricht, damit sie sich nicht, ja, so verloren vorkommen. Mhm. Und das habe ich dann auch umgesetzt. Und im Flüchtlingslager bei uns um die Ecke läuft das Lied in Dauerschleife.
Leider haben die Adressaten, also die dann in Moskau, es noch nicht gehört oder wenn sie es gehört haben, nicht verinnerlicht. Leider. Trotzdem hat dieses Lied eben, wie du gerade gesagt hast, auch nichts an Kraft und Aktualität verloren. Deshalb muss ich dich auch nie fragen oder es muss dich überhaupt nie jemand fragen, ob du irgendwann mal sagst, oh ja, komm, jetzt ist mal gut. Jetzt,
nee.
Es wird darauf bei keinem Konzert fehlen.
Nein. Wenn ich zu Reinhard May gehe, will ich Über den Wolken hören.
Mhm.
Das will ich. Es ist was anderes, ob du eine Platte hörst oder CD hörst oder wie jetzt auf deinem Handy irgendwas was streamst oder wenn du jemandem in die Augen schaust dabei, wenn er es singt. Diese Emotionen, die hörst du nicht auf CD. Die siehst du und dann spürst du sie. Und das brauche ich. Ich brauche Gefühl, ich brauche Emotionen auf der Bühne. Und die Leute, die sollen jeden Ton verstehen, die sollen, deswegen singe ich auch immer gerne Unplugged oder so, weil näher geht nicht.
Mhm.
Also bei Kirchenkonzerten zum Beispiel spielen wir nur mit Akustikinstrumenten. Ich sitze ja praktisch den Menschen auf dem Schoß. Ne? Ich könnte gar keine 15.000er Hallen spielen. Nicht, weil ich es nicht, ich will es nicht. Selbst wenn ich wüsste, es würden 15.000 Leute kommen, ich würde lieber 15 mal 1.000 spielen. Weil ich den in der 68. Reihe nicht mehr sehe. Er mich auch nicht.
Mhm.
Er guckt auf eine Leinwand. Ja, da kann ich auch zu Hause Fernsehen gucken. Ich möchte ja sehen, was dieser Mensch mir gibt. Wie er die Titel, wie er die Texte lebt und wie er sie rüberbringt und wie er mich hier berührt. Und wenn du es schaffst, im Konzert einen Menschen dazu zu bringen, dass er weint, dann ist das für mich ganz großes Kino. Und da bin ich beseelt.
Man merkt es auch jetzt.
Ja,
dass das unheimlich mit dir und in dir arbeitet und wie gesagt auch nichts an Kraft verloren hat. Wie wichtig sind für dich die Texte von Heinz-Rudolf Kunze, der ja auch auf dem aktuellen Album, also gerade auch Ich bin zurück,
ja,
da hat dein, wie nennt man ihn, großen Bruder,
mein großer Bruder
Heinz-Rudolf,
ja,
hat dir da geholfen. Das ist eine Verbindung, Heinz-Rudolf Kunze und Nicole, bei der man zunächst mal stutzt. Heinz-Rudolf Kunze war auch schon hier und man hat natürlich, er ist wahnsinnig klug und
ja,
ein Poet und
ja,
ein, hat auch hohen Anspruch an sich selbst und an seine Musik.
Ja.
Und wenn man dann sagt, Heinz-Rudolf Kunze und Schlager, falls du dich überhaupt noch in die Schlagerbranche einordnest, du wirst
ja,
halt. Ne? Also das ist wie gesagt eine Verbindung, die erstmal überrascht.
Also wir kennen uns schon über 40 Jahre. Weil er war damals, glaube ich, auch 83, glaube ich, auf Tour auch. Also wir sind zur gleichen Zeit irgendwo unterwegs gewesen und haben uns natürlich auch ein paar Mal bei Fernsehsendungen getroffen. Und bei Interviews habe ich immer gesagt, also wenn jemand mal für mich Texte schreibt, dann nur Heinz-Rudolf Kunze, weil er ist ein Wortakrobat, er erfindet Wort Kreationen, die, die nicht abgedroschen sind, die immer wieder neu sind und die so spannend sind. Und er traut sich einfach was. Und er hat im Gegenzug auch immer gesagt, also wenn im Schlagerbereich ihn irgendjemand überhaupt anspricht, dann ist es Nicole. Und dann sind wir uns irgendwann mal, also bei Fernsehen über den Weg gelaufen, dann haben wir uns so ausgetauscht, du hast gesagt beim Interview so und so. Und ich habe, ja, du hast so gesagt und so. Und da waren wir immer eng, aber bis es dann soweit war, dass wir zusammen gearbeitet haben, gingen nochmal 20 Jahre ins Land, komischerweise. Ne? 50 ist das neue 25.
Das war das letzte Album, also das vorletzte, ja, quasi. Ne?
Genau,
jetzt,
genau.
Ich bin zurück, aber das davor. Ja. Und wie hat man sich dann vor? So, dann rufst du an und sagst, Heinz Rudolf, irgendwie, ich brauche jetzt mal, ich bin jetzt 50 plus und ich muss jetzt eine Ausdrucksform finden und Themen finden. Und
ja, früher war man mit 50 alt, aber
ja,
heute ist man mit 50 nicht alt. Ne? Mhm. Im Gegenteil. Und ich gebe ihm immer so Stichpunkte und er setzt die um. Und bei Ich bin zurück, er war ja auch lange involviert und hat mich immer in sein Gebet eingeschlossen. Abends, er ist auch ein sehr gläubiger Mensch.
Sprich, er hat von deiner Krebserkrankung gewusst.
Ja, Heinz Rudolf hat's gewusst. Und er hat, wir waren noch immer in Kontakt und er hat immer gesagt, das wird. Und ich schließe dich jeden Abend in mein Gebet. Und das hat er getan, das weiß ich. Und ich, als ich dann ihm geschrieben habe, sieht so aus, als ob ich am Gipfel angelangt bin. Ne? Bin durch ein tiefes Tal gegangen und so. Und ich muss jetzt einen Titel haben, wo es rumst. Mhm. Wo die Leute, wo so eine geballte Ladung kommt. Und er wird heißen, ich bin zurück. Gib mir Stichworte. Ja, Stichworte, habe ich ihm kurz Stichworte gegeben. Und dann hat dieser Mensch innerhalb von 24 Stunden diesen Text geschrieben, wo nicht ein Wort geändert wurde. Ich habe nur Kopf geschüttelt und gesagt, wie kann das sein? Also sind wir doch verwandt. Ich bin seine kleine Schwester und er mein großer Bruder. Und das ist etwas, was ein Gottesgeschenk ist. Also wenn sich jemand in einen Menschen so reindenken kann, das ist eine große Kunst. Und ich liebe jedes Wort von ihm. Und es macht so Spaß, seine Texte zu singen. Und umgekehrt sagt er, es macht so Spaß, deine Stimme mit meinen Worten zu hören.
Ja.
Und das ist halt eine tolle Symbiose. Und diese Zusammenarbeit, die wird auch weitergeführt.
Also enge Freundschaft,
ja,
fast mehr vielleicht, sogar so eine Seelenverwandtschaft.
Mhm.
Und beruflich bringt dir also auch dann immer wieder diese Impulse. Ich glaube, ich hätte das Problem, wenn einmal Heinz Rudolf Kunze was für mich geschrieben hätte, würde ich mich selber nie mehr getrauen, einen Stift in die Hand zu nehmen und selber irgendwas zu schreiben, weil man denkt, so, um Gottes Willen, der große Meister.
Nee, ich schreibe sehr viele Sachen selber, schon ganz, ganz viele Jahre. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen untergegangen. Ich habe auch schon in den 80ern Texte selbst geschrieben, die auf den Alben waren. Die waren zwar nie Singles, die waren nie eine Auskopplung.
Ziemlich kritische Sachen auch, ne?
Abracadabra zum Beispiel.
Häusliche Gewalt war, glaube ich, ein großes Thema. Oder auch gegen Homophobie und Intoleranz. Das waren dann deine Themen, die du selbst textlich auch umgesetzt hast? Dann?
Ja, zum Beispiel dein Freund der Dealer. Das ist natürlich ironisch gemeint. Das habe ich dann geschrieben, als ich in Berlin gesehen habe, wie eine Frau sich einen Schuss in der Telefonzelle gesetzt hat. Wo ich dachte, mein Gott, warum streitet denn da keiner ein? Die bringt sich um. Und dann habe ich halt mich hingesetzt und habe meine Gedanken dazu geschrieben. Dein Freund der Dealer ist natürlich nicht dein Freund. Im Gegenteil.
Klar.
Aber diese Doppelsinnigkeit, was auch Heinz Rudolf auch immer gerne macht, ne, das hatte ich damals schon, da war ich Mitte 20. Und vielleicht hat er sich ja damals auch schon dieses Album angehört und hat gedacht, oh, hätte ich ja gar nicht gedacht, weil es ist ja kein Schlager, sondern es ist ja schon harte Kost. Und das war das schlecht verkaufteste Album überhaupt. Aber ich wollte damals, hatte das Gefühl, ich muss die Welt verändern. Also nicht erst Tim Bensko jetzt irgendwie vor ein paar Jahren, das hatte ich schon
die Welt
vor
retten.
Die Welt retten, das hatte ich schon vor 30 Jahren die Intention. Und die Rundfunkleute haben gesagt, das können wir nicht spielen. Das ist zu schwierig, das ist zu schwer, zu wehmütig und so. Und ich habe gedacht, na ja, dann spielt's halt nicht. Aber für mich war es unglaublich wichtig, diese Themen zu behandeln, die im Schlagerbereich überhaupt nichts zu suchen haben. Man sagt, der Schlager ist heile Welt. Ja, dann Gott, dann habe ich nie Schlagermusik gemacht. Ich sage immer, ich mache Nicole-Musik. ob man das jetzt irgendwo in ein Schlagerregal stellt oder bei Pop, ich sag, oder Chanson, ich habe hier viele Chansons auch dabei. Es ist schwierig, Nicole einzuordnen, weil ich mir immer Türchen offen lasse. Ich möchte mich nicht klein machen müssen oder in einer Kategorie stattfinden. Ich möchte wie ein Maler, der in mehreren Farben malt oder der mal auch eine Radierung macht, der auch mit Acryl oder in Öl malt, sie mich entfalten dürfen. Und ob man das jetzt kategorisiert irgendwo, das ist, überlasse ich den Menschen. Aber ich muss frei atmen können und Musik machen können, wie ich sie fühle.
Was man dann aber natürlich lernen muss, ist, dass es auch mal ein Misserfolg, einen kommerziellen
den man in Kauf nimmt,
geben kann.
Bewusst in Kauf nimmt, aber ich muss ehrlich sein. Ich muss, wenn ich auf die Bühne gehe, ehrlich sein mit dem, was ich mache. Und ich hatte damals so diese Phase, wo mich das alles so gestört hat. Und ich sag Intoleranz homosexuellen gegenüber, Gewalt in der Ehe, das waren alles so Themen. Und mein Publikum besteht aus sehr, sehr vielen Homosexuellen. Das sind ganz, ganz tolle Fans, die immer mitreisen und dabei sind und ja, mitmachen und so. Und für die habe ich auch diese Fahne hochgehalten. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die beim Konzert an die Bühne kommen und wenn dieses Lied zum Beispiel spuckt die Tränen aus, gesungen wird, wo es darum geht, dass die Frau zu Hause geschlagen wird von ihrem Ehemann, dass dann eine Frau an die Bühne kommt und mit verweinten Augen so hochschaut zu mir und nur so, ich kann das von den Lippen ablesen, nur sagt, danke für dieses Lied. Und dann weiß ich genau, wenn die nach Hause kommt, was sie erwartet. Aber sie hat das Gefühl, jemand hat sich solidarisiert und jemand weiß von ihrem Elend. Mhm. Und das alleine hilft schon. Also Musik kann auch therapieren. Und viele schreiben auch, ohne deine Musik hätte ich diese Krankheit oder das nicht durchgehalten.
Das Traurige ist natürlich, dass diese Botschaften sind alle aktueller denn je. Es wird wieder intoleranter, gerade in Deutschland. Häusliche Gewalt ist immer noch ein Riesenthema. Also kannst du eigentlich alles nochmal aus der Schublade holen.
Siehst du, meine Lieder sind einfach zeitlos.
Offensichtlich.
Die sind nicht an irgendeinen Trend gebunden, an irgendeinen Sound, sondern der Text steht bei mir immer im Vordergrund. Mhm. Und das darf nie irgend so ein Wischiwaschi, die muss es auch geben. Es gibt Menschen, die wollen nicht zuhören. Die wollen einfach nur berieselt werden.
Ja.
Die wollen auch nach Mallorca an den Ballermann. Die wollen in den Megapark gehen und die wollen Party machen. Und das sind dann Texte wie 10 nackte Friseusen oder was weiß ich.
Ja,
also
Klassiker.
So. Ja, ja, ist voll in Ordnung, aber es ist nicht mein Anspruch. Mhm. Es gibt die Kategorie, die bedienen die und ich bediene halt Leute, die, ja, die Wert legen auf textlichen Inhalt und auf tolle Kompositionen, auf Melodien. Die vermisse ich manchmal heutzutage. Wo ist denn die Melodie? Auch beim Eurovision Song Contest, damals ja noch Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, da gab es Melodien.
Ja.
Und heutzutage, ich kann kein Lied mehr nachsingen. Das ist das Problem.
Auch 10 nackte Friseusen kriegen das wir zusammen
geht,
hin,
jawohl,
oder?
Das geht, aber manchmal so, was so veröffentlicht wird, also gerade bei Grand Prix, wo ich dann denke, also normalerweise müsste es ja irgendwas sein, so ein Ohrwurm, wo man zumindest mal den Refrain, geht nicht mehr.
Du hast vorher so in einem Nebensatz mal gesagt, dass heute auch Künstlerinnen, Künstler unterwegs sind, die es vielleicht nicht verdient haben oder die eigentlich gar nicht genug können für den Erfolg, den sie haben. Ist das so ein bisschen
gut
Phänomen?
Jawohl.
Ja, so Phänomen unserer Zeit, dass man relativ schnell hochgeschossen wird, auch mit bescheidenen Fähigkeiten, dass da so ein bisschen Substanz und Nachhaltigkeit fehlen?
So könnte man es bezeichnen. Also die Technik von heute macht ja vieles möglich.
Mhm.
Du kannst heute auf der Straße irgendjemanden ansprechen und fragen, ob er mit ins Studio geht und ein Lied singt. Und der sagt dann, ich kann überhaupt nicht singen, um Gottes Willen, ich treffe keinen Ton. Doch, dann geht der ins Studio, dann singt der ein Lied, das von vorne bis hinten, wo vorne bis hinten nicht ein Ton in Tune ist, also nicht ein Ton richtig gesungen wird, falsch intoniert von vorne bis hinten. Gibt dem Techniker 2 Stunden. Er wird so lange editieren, bis er diesen Ton so gepitcht hat, dass er den Ton F auch trifft, wenn er G gesungen ist.
Aber dann sind wir wieder beim Live auf.
Und dann spielst du die Produktion ab
ja.
Und dann sagt derjenige, oh, Ich wusste gar nicht, dass ich so gut singen kann.
Ein Jahrhunderttalent.
Ein Jahrhunderttalent. Ja. Und das ist halt, aber die Gefahr ist natürlich auch, wenn du dann live auf Tour gehen willst, dann musst du Farbe bekennen. Es gibt aber auch Kollegen, die machen Vollplayback, von vorne bis hinten. Aber
na, dann weiß man es auch, ne?
Ja, dann, ich sage immer, Unplugged ist irgendwo die Königsdisziplin. Da musst du Farbe bekennen, da gibt es kein Netz, keinen doppelten Boden, kein Chor, kein großes Orchester, was ein Fehlerchen vertuscht, sondern dann bist du alleine hier. Und das ist die Königsdisziplin.
Demnächst wirst du sie wieder zelebrieren, die ja. Königsdisziplin. Du gehst auf Tour und wir freuen uns wirklich unheimlich, dass es dir so gut geht.
Ja.
Und dass du jetzt, wie du gesagt hast, hier deine emotionalste Tour vor dir hast. Da drücken wir einfach die Daumen, dass du es wirklich so genießen kannst.
Das werde ich.
Und was muss passieren, Nicole, dass du doch nochmal ein Kirschstreuselkuchen isst? Der alte Lieblingskuchen. Was muss passieren?
Oh Gott, so schlimm kann es gar nicht werden, dass ich das nochmal...
Auch für den Weltfrieden vielleicht, oder? Das wäre dann so eh dein Thema.
Für den
selbst dann nicht.
Weil das Problem ist, das ist wirklich eine Abner. Es schmeckt einfach nicht. Und es wäre wirklich eine ganz, ganz große Überwindung.
Ja. Du müsstest mit einzelnen Streuseln beginnen.
Ja.
Und jeden Tag ein bisschen steigern.
Erst mal dran denken.
Ja.
Und dann tagelang das Stück Kuchen begutachten, ja, begucken. Genau. Ja. Und dann vielleicht... Nee.
Nee, wir bleiben einfach beim Nee.
Ich versuche die Welt anders zu retten.
Auf jeden Fall. Nicole, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr großen gerne. Spaß gemacht. Grüße auch deine Familie.
Mach ich.
Und bleib gesund. Großes Ausrufezeichen.
Ja, das ist die Hauptsache. Alles andere ergibt sich von selbst.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.